Deutschlandradio Kultur 2254 2254
Am Mikrofon in dieser Nacht begrüßt Sie herzlich Monika von Beber. Wir wollen diskutieren über Lebensmittel im Müll. Jeder von uns hat schon mal Lebensmittel weggeworfen. Der halbe vergessene Joghurtbecher zum Beispiel oder das angeschimmelte Brot. Und es ist meistens ja kein gutes Gefühl. Aber wenn man sich die Gesamtzahlen ansieht, dann wird das Gefühl noch viel schlechter. In den USA und in Europa wirft jeder einzelne Mensch im Jahr zwischen 95 und 115 Kilogramm Essen weg. Weltweit landet jährlich etwa die Hälfte aller Lebensmittel auf einem großen Müllberg. 2 Milliarden Tonnen sind das und gleichzeitig hungern Menschen. Es geht da auch um viele Tonnen, die vergammeln, weil der Transport nicht funktioniert oder die Lagerung in Entwicklungsländern zum Beispiel. Es geht um viele Tonnen, die in westlichen Supermärkten aussortiert werden, weil sie nicht formschön sind. Aber es geht eben auch um das Essen, das Sie und ich wegwerfen. Lebensmittel im Wert von jährlich 22 bis 25 Milliarden Euro. Die EU hat jetzt das Ziel ausgegeben, die Menge der unnötigen Lebensmittelabfälle zu reduzieren, und zwar bis zum Jahr 2020 um die Hälfte. Wie kann das funktionieren? Wo könnten Sie vielleicht ganz persönlich anfangen? Es gibt zum Beispiel eine Internetplattform, foodsharing.de heißt sie. Da kann man seinen Kühlschrank leeren vor dem Urlaub zum Beispiel. 19.000 Nutzer sind da inzwischen registriert. Käme sowas für Sie in Frage? Lebensmittel im Müll, warum werfen wir so viel weg und wie könnten wir das verändern? Darüber wollen wir heute Nacht reden. 00800 2254 2254, das ist unsere Nummer. Und die ersten Anrufer zu dem Thema, die hören wir jetzt von unserem Anrufbeantworter.
Ja, wir werfen einfach zu viel Lebensmittel weg. Das stört uns und wir wissen einfach nicht, wie wir das anders machen sollten. Passiert einfach.
Also ich bemühe mich sehr, gezielt zu einzukaufen und nichts wegzuwerfen. Aber ich glaube, die großen Einkaufszentren, die großen Geschäfte, die diese massenhaften Waren haben, die müssen natürlich viel wegwerfen. Und das ist, glaube ich, das Problem.
Ich bin einer, der gerne in Container nachguckt. Aber die Firmen, die haben ja ihre Container weggeschlossen. Wenn ein Lebensmittel abgelaufen ist, eine Dose hält 2 Jahre und dann kommt das Mindesthaltbarkeitsdatum und dann wird es weggeschmissen. Also es ist eine völlig falsche Entwicklung in unserem Lande, solche Sachen einfach wegzuschmeißen. Gut, es gibt ja auch die Tafel, aber die nimmt nicht alles, nach meiner Erfahrung. Ich meine, die Sachen sollten im Geschäft weitergegeben werden und die Leute, die sich das dann, obwohl andere da zuschauen, nehmen würden, die würden das Geld, was sie sparen, in dem gleichen Geschäft oder in einem anderen Geschäft für etwas ausgeben, was sie sich sonst nicht leisten können.
Das finde ich ja ein bisschen übertrieben. Ich werfe doch keine 2 Zentner Lebensmittel weg. Ich versuche immer, das Nötigste zu kaufen. Ich meine, vielleicht studieren die da dran, dass sie hier ihren ganzen Lebensmittel leben. Die schmeißen das vielleicht weg, weil sie zu dumm sind, das billig zu verkaufen oder an die Tafel weiterzugeben. Das kann sein, aber als persönlicher Mensch, das muss man sich mal vorstellen, 95 Kilo, also fast 2 Zentner, wo soll ich das denn hernehmen? So viel esse ich immer gerade im Jahr.
Ich denke, Statistiken sind so eine Sache. Ich denke, man kann es nicht mal in Kamm scheren. Es ist ja auch eine Studie, wo es um ganz Europa geht. Also da müsste man natürlich viel, viel mehr dazu wissen, über die Hintergründe.
Ich mit meinen 750 Euro, da werde meine ganze Rechnung wieder. Man gibt von mir aus, wenn es Pfannkuchen gegeben hat, dann gibt es vielleicht nachher noch eine Flädlesuppe. Dann sind die Pfannkuchen schon verwertet. Oder wenn Kartoffelsalat übrig bleibt, mache ich saure Rädle draus. Wenn Sie kein Geld haben, müssen Sie ganz einfach sparen, weil sonst geht es nicht, sonst können Sie nicht überleben.
Ich gehe lieber 2-mal oder 3-mal die Woche einkaufen. Mein Problem ist allerdings, dass bestimmte Gemüsesorten in so großen Mengen angeboten werden, dass man eigentlich kleinere Mengen gar nicht kaufen kann. Also ich habe jetzt wetterbedingt in diesem Winter öfter mal in einem Supermarkt eingekauft und ich fand es unglaublich, dass also da 1 Kilo Rosenkohl, wenn man also für eine Mahlzeit vielleicht nur 300 Gramm braucht. Ich habe ihn dann nicht gekauft. Also ich muss schon sagen, diese Form von Großpackungen, die verführen dazu, dass man das wegwirft.
Große Packungen sind tatsächlich oft ein Problem, sagen auch Umfragen. Jeder Vierte, heißt es, wirft Dinge weg, weil er zu viel gekauft hat und weil eben die Packungen zu groß sind. Dazu gehören auch solche Lockangebote, 2 für 1, wo man das Gefühl hat, man macht ein Schnäppchen und schmeißt nachher das zweite dann eben doch einfach weg. Oder Toastbrot, 500 Gramm, 1,09 Euro und die Hälfte des Toastbrots, 250 Gramm, sind nur 10 Cent günstiger. Da wird die große Packung gekauft und von der dann die Hälfte am Ende weggeworfen. Machen Sie es auch so oder gucken Sie da schon sehr genau drauf. Wo könnte man diesen Lebensmittelmüll einfach reduzieren? Lebensmittel im Müll, warum werfen wir so viel weg und wie kann man es ändern? 00800 2254 2254, unsere Telefonnummer hier in den Nachtgesprächen. Am Telefon Klaus Schmidt begrüße ich jetzt am Telefon in Gießen. Schönen guten Morgen, Herr Schmidt.
Ja, schönen guten Morgen, Frau von Pippa. Also ich habe so den Eindruck, dass in den letzten 30 Jahren, die Beziehung zu den Lebensmitteln sich drastisch verändert hat. Mhm. Und zwar unsere Eltern, vielleicht trifft das für viele Herren auch zu, haben da eben jetzt noch einen Garten angelegt, hatten da noch Hasen, Hühner gehalten und hatten da selber sozusagen produziert.
Und wissen auch, wie viel Mühe das ist, so einen Salatkopf zu züchten zum Beispiel, ohne dass da die Schnecken dran waren.
Und freuen sich natürlich über das, was da wächst, was sie selber eben gesät, gesteckt haben. Ja? Und diese Beziehung zu den Lebensmitteln, diese Beziehung zur Natur, die ist gewichen nach dem Zweiten Weltkrieg, als eben jetzt diese Büchsenkosten aufgekommen ist. Ja, da haben dann viele gesagt, ja, es lohnt sich ja gar nicht mehr, eben jetzt selber was im Garten zu machen. Mhm. Die spätere Generation dann, weil es ist ja viel billiger, wenn ich das da eben jetzt kaufe.
Ja, das stimmt ja auch.
Stimmt. Ist vollkommen richtig. Mhm. Ja, und von daher ging eben jetzt über dieses Kosten-Nutzen-Denken die Beziehung zu den Lebensmitteln drastisch eben verloren. Ja, das ist das eine. Und zum Zweiten wurden wir während dieser Zeit doch eben jetzt in ein Chaos hineingeworfen. Chaos meint nicht in dem positiven Sinne Chaos, sondern eben jetzt in die Freisetzung der Arbeitskraft ohne soziale Bezüge. Heißt, da wird jetzt nur noch eben jetzt zum Zwecke des Kapitalvermehrungsgedankens die Arbeit eben jetzt einem arrhythmischen System ausgesetzt. Mhm. Selbst kleinere Kaufläden, die haben jetzt bis 22 Uhr offen. Das heißt, die Familien können gar keinen Rhythmus mehr leben.
Selbst und zusammen essen, meinen Sie jetzt mit Rhythmus zum Beispiel, oder?
Ja, also wenn Sie sich eben jetzt eine frühere Familie vorstellen, ja, da gab es eben einen Rhythmus, da wurde morgens gefrühstückt, gemeinsam, es wurde mittags Mittag gegessen und es wurde Abendbrot gegessen zu einer bestimmten Zeit. Da hat sich jeder dran gewöhnt, es hat seine Vorteile, es hat seine Nachteile, da hat sich jeder dran gewöhnt, auch der Organismus hat sich dran gewöhnt. Mhm. Ja. Und jetzt ist es alles arrhythmisch geworden. Und dieser Arrhythmus hat eben was mit unserer gesellschaftlichen Vorgaben zu tun.
Und warum werfen wir deshalb mehr weg, wenn wir jetzt arrhythmisch essen und leben?
Ja, weil wenn wir eben gewohnheitsmäßig eben jetzt essen und kochen, unter anderem auch, dann wissen wir, was eben jetzt im Kühlschrank drin ist. Aber wenn wir eben jetzt rauskommen aus diesem Rhythmus, wenn wir eben einkaufen, stellen die Dinge dann in den Kühlschrank drin und gehen dann eben weg und essen eine Bratwurst in der Fußgängerzone, weil ja überall jetzt da Bratwurst und was weiß ich, Teufel alles angeboten wird.
Und dann vergessen wir, was wir da eingekauft haben.
Vergessen wir das. Und irgendwann mal fällt es auf, wenn wir den Kühlschrank aufmachen, dass es da ein bisschen komisch riecht. Da kommen wir doch mal auf die Idee, mal zu gucken, was da noch alles drin steht und sind dann plötzlich also empört, wenn wir da eben jetzt verschimmelte Zitronen und vergammelte Tomaten, die vergammeln ja außerdem gar nicht mehr so schnell, die mussten ja schon mal ein halbes Jahr liegen lassen, dass man da sieht, dass da eben
das stimmt, das ist manchmal erschreckend, wie lange die Sachen halten. Ja. Also dann ist es aber doch irgendwie zwangsläufig, kann man das gar nicht zurückdrehen oder kann man schon mit etwas besserer Planung überlegen, wann komme ich denn in dieser Woche zum Kochen und gemeinsamen Essen und wofür kaufe ich eigentlich wirklich ein?
Ja, ich denke, dass wir hier als Bürger überfordert sind, den Chaos, den die Politik anstellt, überfordert. Die Politik hat eben jetzt auch eine Verantwortung für ihr Volk. Und diese Verantwortung nimmt nicht mehr wahr, sondern nimmt nur noch die Verantwortung sozusagen für Kapitalisten, die Genossen der Bossen.
Was könnte denn die Politik da jetzt praktisch tun in diesem Punkt? Was wäre da ihre Aufgabe?
Die Freiheit des Kapitals einschränken zugunsten des Wohles des Volkes.
Damit wir zu einem rhythmischeren Leben wieder zurückkommen, meinen Sie?
Genau, also das Allgemeinwohl wieder im Auge haben und nicht eben das Wohl weniger Aktionäre.
Klaus Schmidt, danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf.
Danke mich.
Lebensmittel im Müll, warum werfen wir so viel weg? 00800 2254 2254, unsere Nummer hier. Florian Ilk ist am Telefon. Herr Ilk, schönen guten Morgen nach Tübingen.
Guten Morgen.
Werfen Sie eher viel oder wenig weg?
Ich bemühe mich, dass es wenig ist, aber und zwar allein schon deshalb, weil ich gehe lieber öfter einkaufen, weil dann sind es schon nur kleine Mengen, die mal schlecht werden können. Mein Problem ist, ich bin blind und deshalb auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen. Früher, als es noch kleinere Lebensmittelläden gab, war es gut möglich, dass sie einfach an die Kasse kamen und gesagt haben, ob bitte eine Verkäuferin kommen kann und mit mir durch den Laden gehen kann. Und dann kam jemand und hat mir dann, ich habe gesagt, was ich haben will, und dann hat die auch gesagt, wie lange das hält. Und so wusste ich immer, was ich genau vom Verfallsdatum und so habe. Und heute ist es so, wir haben hier jetzt nur noch Marktkauf und Kaufland, um jetzt keine Schleichwerbung zu sagen, habe ich beide genannt.
Da können Sie nicht fragen, nicht? Also ob da jemand mal mitgeht.
Da habe ich in gewisser Weise schon auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Es läuft nur jetzt anders. Ich rufe da an der Information, sage, ich würde gerne das und das einkaufen. Ich schreibe dann eine Liste und gebe sie einem Mitarbeiter, der holt die Sachen stellt sie an der Information der Kühltheke ab.
Das ist doch gut.
Ja, aber das Problem ist, wenn ich dann komme und an der Kasse stehe, hat natürlich die Kassiererin nicht die Zeit, mir die Verfallsdaten zu erzählen. Deshalb kann es jetzt natürlich mal öfter passieren, dass ich denke, das hält jetzt, wenn ich einen Joghurt kaufe, der hält schon ein bisschen länger. Und nach anderthalb Wochen auf einmal schmeckt manchmal einer schon komisch, weil ich mache es ja erstmal auf, ich weiß ja nicht, was.
Ich wollte gerade sagen, aber Sie richten sich da schon am Geschmack, weil das sagen ja auch viele, man muss so einen Joghurt nicht sofort wegwerfen,
ich mache auf, nehme einen Löffel erst und probiere erstmal ein ganz klein bisschen und daran merke ich, ob ich es essen kann. Da ist es passiert mir eben schon manchmal, dass ich was esse, also aufmache und probiere und dann denke ich, nee, das esse ich nicht mehr. Das ist schlecht. Und das Einzige, wo sie sich die Zeit nehmen, mir zu sagen, dass es frisch ist und sogar vom gleichen Tag ist, wo sie darauf achten, ist bei frisch und frisch Wurst und frisch Fleisch.
Sollte auch so sein, dass es dann wirklich frisch ist. Herr Ilk, aber ich verstehe natürlich, klar, das ist ein spezielles Problem, wenn Sie diese Verfallsdaten nicht lesen können. Wobei, wie gesagt, zu Verfallsdaten ja immer wieder zu hören ist, es ist dann nicht sofort schlecht. In unserem Supermarkt gibt es sogar eine Ecke, da kann man dann die Dinge kaufen, wo das Verfallsdatum schon nah oder schon überschritten ist, kriegt man dann für einen halben Preis, wenn man sagt, nehme ich trotzdem. Meistens sind die Sachen ja auch noch gut. Herr Ilk, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Frau Michaelis ist am Telefon. Schönen guten Morgen an Sie. Ups, jetzt haben wir hier eine Kopplung.
Ja, jetzt geht's. Gut. Also ich bin Jahrgang 30 und ich bin ein Kriegskind. Und die Vokabel Verfallsdatum gab es damals nicht.
Mhm.
Und es gab auch zum Teil noch gar keine Kühlschränke.
Ja.
Aber es ist bei uns niemals etwas zum Essen weggeschmissen worden. Wir haben immer die Reste dann wieder zu anderen Dingen verarbeitet. Warum geht das heute nicht mehr?
Mhm. Und Sie kriegen das aber auch immer noch hin, so?
Ich kriege das immer noch hin, natürlich.
Ja.
Ich schmeiß doch kein Essen weg, das geht doch nicht. Das geht doch gegen, für mich geht das gegen die Natur. Ich bin Biologin, also das geht gegen meinen Strich.
Hm. Natürlich, wenn man das auch mal erlebt hat, wie das wirklich ist, wenn es kein Essen gibt, dann ist man da natürlich wesentlich bewusster, wie der erste Hörer schon sagte, diese Beziehung zu den Lebensmitteln, die hat sich natürlich verändert, aber das mit diesem arrhythmischen Leben stimmt ja auch. Ich persönlich kenne das auch, dass man was einkauft und plötzlich verschieben sich irgendwie die Termine, man kommt dann doch nicht zum Kochen. Das sind ja oft so die Dinge und dann steht es im Kühlschrank, man muss damit dann irgendwas machen. Aber wenn man damit bewusst umgeht, kann man natürlich auch vorkochen, was einmachen oder so.
Ja, natürlich. Wozu haben wir denn heute Kühlschränke und Tiefkühltruhen, weiß der Geier noch was?
Hm.
Wir können doch heute wirtschaften, wenn wir wollen, wenn wir nachdenken.
Hm. Ist es vielleicht zu billig, das Essen, dass es uns dazu verleitet, da zu wenig drüber nachzudenken?
Oder haben die Leute zu viel Geld?
Mhm.
Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Wahrscheinlich bin ich schon zu alt für diese Welt.
Ich glaube nicht, Frau Michaelis. Ich glaube, Sie haben wirklich einfach erlebt, wie das eben ist, wenn man kein Essen im Haus hat. Da hat das eine andere Wertigkeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf. Ja.
Das kein Essen, das habe ich nach dem Krieg erlebt.
Ja.
Als ich als 15-Jährige mit 4 jüngeren Geschwistern alleine im Osten leben musste.
Alleine?
Ja.
Ja, da mussten
Eltern
Sie...
waren weg.
Hm.
Von den Eltern war ich getrennt. Ich hatte meine 4 jüngeren Geschwister und musste die durch die Hungerzeit führen.
Ja, da kann man
da
sich wirklich...
Da können Sie
ja.
sich vielleicht vorstellen, wie schön das war, wenn man mit getrockneten Kohlrübenschnitzeln überleben musste.
Ja, kann man sich sofort vorstellen. Und man kann sich auch sofort vorstellen, dass man wirklich die Vorstellung, Essen wegzuwerfen, dass sich einem da der Magen umdreht sozusagen.
Genau.
Frau Michaelis, ich danke Ihnen für den Anruf.
Schönen guten Nacht.
Gute Nacht. Ich glaube, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den der Herr Schmidt ja auch am Anfang schon gesagt hat. Natürlich, genau, diese Beziehung zu den Lebensmitteln hat sich verändert. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass man gleich des Hungers stirbt, wenn etwas im Kühlschrank verrottet und man es wegwirft. Da ist die Wertschätzung vielleicht doch auch ja, zu gering geworden. Christopher Dömges ist am Telefon. Herr Dömges, guten Morgen an Sie.
Ja, guten Morgen. Ja, da wollte ich genau mal ansetzen. Ja. Also grundsätzlich sollte man... lernen, auch bei anderen Waren oder bei anderen Produkten, dass man die Dinge einfach mehr wertschätzt, ja, und nicht, wenn irgendwie eine kleine Tonstörung vorherrscht oder so, sofort alles wegschmeißt, ja.
Ja, es ist aber ja wirklich oft so, dass sowas wie ein neues Radio vielleicht günstiger ist, als das alte reparieren zu lassen. Also ja, das ist ja oft so, dass man das versucht reparieren zu lassen und es unglaublich teuer ist. Ja, das macht es natürlich auch oft verrückt.
Ja, ich denke, man muss da einfach, ja, wie Herr Schmidt oder wie sie alle heißen, wie die schon gesagt haben, ja, man muss einfach ein neues Verhältnis zu den Waren bekommen, dass man auch mal mehr investiert. Und also ich habe meine Möbel hier, meine Radios und was auch immer, die habe ich hier schon jahrelang und die funktionieren. Ja, also da muss man einfach ein bisschen mehr investieren. Und diese ganze Konsumgesellschaft, die verführt natürlich dazu, dass man ja, die Reste so ein bisschen
stiefmütterlich
behandelt. Ne?
Gibt ja auch immer wieder die Theorie, dass dass in Produkte so Verfallsdaten quasi eingebaut werden. Ich meine jetzt nicht Lebensmittel, sondern elektronische Geräte beispielsweise, wo dann nach so und so vielen Jahren irgendein kleines Kabel durchbrennt, damit sie ein neues kaufen müssen. Reparieren Sie denn Ihre Sachen oder wie machen Sie das?
Also,
selbst meine ich.
Das Thema ist ja jetzt Nahrungsmittel. Ne?
Nee, ich meine, also, jetzt das andere, was Sie so sagen.
Ja. Nein, das repariere ich nicht, aber ich hatte bisher auch noch nicht so viele Probleme mit meinen technischen Geräten oder so. Ab und zu muss man sich natürlich mal was Neues anschaffen. Aber nochmal zu den Nahrungsmitteln. Ja. Also, es ist ja grundsätzlich auch so, dass dieses Argument, die Kinder in Afrika müssen verhungern und wir schmeißen hier alles weg, das ist natürlich im Endeffekt Quatsch. Ja.
Weil die nicht unser Essen bekommen, meinen Sie?
Ja, und das ist eben so ein Tante-Erna-Argument. Ja. Aber also man muss sagen, wenn man hier die Kanten des Brotes, wie heißt das, diese Knust, oder wie heißt
Knust,
das?
Knust, sagen manche, kann man Knust. Ja sagen, ja. Ja.
Also das muss nicht weggeschmissen werden, ja, das ist auch Brot, ja, und das ist einfach ein bisschen Verwöhntheit, ja, wenn man auf diese
Kanten da nicht mehr kauen möchte.
Ja.
Ja, Verwöhntheit, ja gut, natürlich, gibt es ganz sicher.
Ja, und also man sollte das schon etwas wertschätzen, alle Waren, die hier so im Umlauf sind. Und was ich noch sagen wollte, lassen Sie mich das am Ende noch sagen. Grundsätzlich ist es ja auch so, dass keiner auf der Welt mehr zu hungern bräuchte eigentlich. Ja. Mhm. Also die technischen Möglichkeiten auch des Transports und der Konservierung und was auch immer, das ist ja alles vorhanden. Ja. Es liegt, mein altes Thema, an dem System, dass eben gewisse Striche auf der Welt ausgebeutet werden, ja, und die produzieren wahrscheinlich auch noch die ganze Nahrung und stellen das im Westen zur Verfügung, ja. Die müssen da selbst hungern. Das ist das Problem des Kapitalismus. Ja.
Wobei die Technik des Transports, na klar, die es gibt und der Kühlung, aber in viele Ecken der Welt einfach tatsächlich noch nicht hingekommen sind. Herr Dömges, ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für Ihren Anruf. Und die Frage, nur weil wir hier Sachen wegschmeißen, deswegen muss doch niemand in Afrika hungern, weil die könnten ja unser Essen nicht essen. Da sagen die Forscher dieser Studien, über die ich jetzt hier gerade spreche, auch, naja, das stimmt so nicht. Denn wenn wir zu viel Getreide und Mais auf dem Weltmarkt einkaufen, dann treibt das ja den Preis nach oben. Wir brauchen ja gar nicht so viel Mais und Getreide. Wenn wir die Hälfte unserer Lebensmittel am Ende wegwerfen, könnten wir ja auch einfach weniger produzieren, würden weniger kaufen, würde den Preis eben nicht so nach oben treiben, sodass andere Menschen da vielleicht auch auf diesem Weltmarkt sich noch was kaufen könnten. Abgesehen vom Verbrauch an Wasserressourcen, an Wasser eben einfach, Wasser, was verbraucht wird zur Herstellung dieser Lebensmittel, die wir am Ende einfach wegwerfen. Und es sind ja gigantische Mengen, 1,3 Milliarden Tonnen bis 2 Milliarden Tonnen Lebensmittel jährlich, also ungefähr die Hälfte der von uns produzierten Lebensmittel werden weggeschmissen in der westlichen Welt. Jedenfalls genug heißt es, um 3 Milliarden Menschen zu ernähren. Wie kann man das verringern, diese Menge an Müll? Was können wir, was kann jeder Einzelne da machen? Und es geht da schon auch um private Haushalte, um Sie und mich. Ja, 100 Kilogramm Müll, Lebensmittelmüll pro Kopf im Jahr sind tatsächlich gigantische Zahlen. Nicht jeder von uns wirft 100 Kilogramm weg, heißt, dass andere offensichtlich dann noch mehr wegwerfen. 00800 2254 2254, unsere Nummer. Harald Giese ist am Telefon. Herr Giese, schönen guten Morgen an Sie.
Guten Morgen, Frau van Weber. Also ich gerade vor ein paar Tagen habe ich ein paar Inspector Barnaby-Filme gesehen, mit so einem Murders. Und da ist mir aufgefallen, einmal war er, der Inspektor, morgens eilig aus dem Haus und dann hat, weiß ich, seine Frau oder seine Tochter, hat dann einfach sein Frühstück, ne, das typische englische Frühstück,
und das
Rührei, Würstchen, Tomate, einfach so direkt in die Mülltonne entsorgt.
Aha.
Und irgendwo wurde auch gezeigt, dann irgendwelche verdächtige Haushalt mit, wo dann auch ein Mord passiert ist. Genauso, ne? Frühstück nicht in den Müll. Mhm. Und ja gut, man kann das natürlich nicht am nächsten Morgen nochmal bringen, aber man könnte es irgendwie verwerten. Ich würde zum Beispiel Rührei und Würstchen, gut, das Mehl, englische Würstchen ist ohnehin Mehlwürstchen, aber das kann man hervorragend in eine Suppe tun.
Mhm.
Ich meine, das ist so mit so ein Punkt. Also neben dem, dass man Nahrungsmittel passiert mir auch mal, also Gemüse, das dann verschimmelt ist oder ein Joghurt, der dann doch zu alt war, wobei Joghurt sich, wenn es mit lebenden Kulturen ist, sich sehr, sehr lange hält, zum Glück. Aber kann immer passieren. Aber dass man nicht aufgebrauchte Lebensmittel nicht mehr verwertet, halte ich für eine Folge davon, dass die Leute nicht mehr kochen. Weil früher...
Gar nicht wissen, was sie damit machen könnten, meinen Sie?
Genau. Also, ne, also ein Huhn abgegessen, ne, dann kann man das Fleisch, dann kommt dann ins Frikassee, wird dann mit Erbsen und Champignons gestreckt. Oder was früher eben der Nudelauflauf, das war eben ganz typisch. Also noch meine Mutter hat so immer mal so alle ein, zwei Wochen, gab eben Nudelauflauf, da kam eben alles rein, was eben nicht aufgegessen wurde, eben Reste.
Mhm.
Oder das, was die Lieblingsspeise der Deutschen scheint ja heutzutage Pizza zu sein, die eben gefroren gekauft wird. Das ist in Italien, zumindest früher, war das ein typisches Resteessen. Da kam eben genau das drauf, was im Laufe der Woche oder der paar Tage bei den größeren Familien nicht aufgegessen wurde. Hefeteig, Tomatensauce und dann kam das drauf, was da war.
Ja, ja. Ich musste nur deshalb lachen, weil was man so über Fertigpizza hört, ist das ja nur noch das Resteessen der Industrie sozusagen. Was man da kauft, ist ja eher, hat ja wenig mit Lebensmitteln zu tun, sondern eher mit sonstigen Resten. Wie machen Sie es selber? Kochen Sie selber? Passen Sie auf, dass da das eine noch darin verwertet wird oder wie planen Sie da?
Genau so. Also es wird, also wie gesagt, ein altes Essen wird nur dann weggeschmissen, wenn es aus, leider ich nicht aufgepasst habe, nicht dazu kam und es dann irgendwie verdorben ist. Also wirklich so, dass es eben verschimmelt ist. Meistens ist es dann verschimmelt. Sonst, ja, sonst kann man immer noch irgendwie, und wie gesagt, wenn es eine Suppe ist.
Ja, ja.
Das scheint mir eben, naja, aber was aber jetzt auch das Wegwerfen von Lebensmitteln ist, das, ich weiß nicht, ob es schon angesprochen wurde. Ich kannte mal jemanden, der hat die Qualitätskontrolle in so einem, also für, ich weiß nicht mehr, welcher Rewe, na, es war nicht Rewe, ich glaube Edeka oder so, das Gemüse, Eingangsqualitätskontrolle für, sagen wir mal, Edeka oder was Entsprechendes gemacht, Gärtner, und wenn da der Spinat nicht einwandfrei war, dann wurde das nicht angenommen, das wurde sofort weggeschmissen.
Ja.
Das heißt also, ein Großteil des Gemüses, es wird eben kein Gemüse zweiter Klasse mehr angeboten in der Gemüseabteilung, vielleicht zum geringeren Preis, sondern eher sagt man, das lohnt sich nicht, das schmeißen wir gleich weg, das kommt gar nicht erst in den Handel.
Gehört zu den Punkten, wo die EU sagt, also bitte Verbraucher, kauft doch auch mal das, wo eine kleine Macke am Apfel ist oder sowas.
Das gibt's ja gar nicht, das wird ja gar nicht mehr angeboten, das ist ja das Problem. Also man kann ja gar keine schrumpeligen Äpfel mehr kaufen, was ja zum Backen oder was weiß ich nicht, Apfelmus machen ist. Eben, wer macht noch selber Apfelmus, das wird gekauft, billig. Und das Problem ist eben, dass wir auch gar nicht die Wahl haben. Man kann ich nun im Handel das nicht unbedingt vorwerfen, wenn die sagen, aus
wir
unserer Erfahrung,
nicht verkauft,
es kauft keiner, es bleibt dann liegen. Ich erinnere mich, das ist schon lange Jahre her, aber fast 20 Jahre, da war hier in einem Kaufhof, der es auch nicht mehr gibt, in der Gemüseabteilung immer, auf jeden Fall immer Samstagmittag, der Leiter, der schrie dann, ja, und jetzt Salate billiger, halber Preis, hat deswegen so laut geschrien, nicht nur damit die Kunden das hörten, sondern auch die Verkäuferin mussten das dann beachten, damit sie dann in der Kasse, die war nämlich da unten in dem Bereich, das dann entsprechend billiger an. Und wenn sie mich rausschmeißen, aber jetzt die Gurken nur noch so und so viel. Ja, aber gut, das Kaufhaus gibt es nicht mehr und sowas billiger anzubieten, das gibt's, ich weiß nicht, ich finde es fast nirgendwo mehr, dass man abgelaufene Sachen günstiger kriegt. Das ist eigentlich sehr selten.
Das ist richtig. Herr Giese, ich danke Ihnen für Ihren Anruf.
Tschüss.
Plädoyer fürs selber Kochen. Tschüss, vielen Dank für Ihren Anruf. Und natürlich hat er damit völlig recht. Wenn man weiß, was man mit Resten machen kann beim Kochen, dann muss man sie auch nicht wegwerfen. Diese Plattform Foodsharing, von der ich vorhin gesprochen habe, die vermittelt sozusagen so Reste, die Sie im Kühlschrank haben, bevor Sie in Urlaub fahren oder weil Sie für viele Freunde eingekauft haben und nicht wissen, wohin jetzt mit diesen ganzen Mengen. Da kann man das einfach reinstellen und sagen, hier bei mir, ich habe noch ein Kilo Kartoffeln übrig, habe ich jetzt gerade gelesen, habe ich jetzt gerade mal kurz reingeguckt, da war ein Berliner, der hat jetzt ein Kilo mehlig kochende Kartoffeln zu vergeben, beispielsweise. Ja, die kann man dann einfach abholen, kostenlos abholen oder an solchen Sammelpunkten bekommen. Wäre das was für Sie oder sagen Sie, ah, das kann ich mir dann doch nicht vorstellen? Ist ja oft unangenehm, wenn man denkt, soll ich jetzt wirklich was aus meinem Kühlschrank dem Nachbarn geben, bevor ich in Urlaub fahre? Man macht es ja dann am Ende oft doch nicht. Warum eigentlich nicht? 00800 2254 2254, unsere Nummer hier, Lebensmittel im Müll. Warum werfen wir so viel weg? Ingeborg Reinhardt ist am Telefon. Guten Morgen an Sie, Frau Reinhardt.
Ja, guten Abend oder guten Morgen.
Ja, egal.
Und in die Runde. Ich wollte eigentlich gar nicht anrufen, aber ich hatte die Dame gehört, die gesagt hat, dass das so ein Problem ist mit den großen Packungen.
Ja, ja. Mhm.
Ich hatte auch jetzt jahrelang mit für meine Mutter gekocht und musste mich dann auch umstellen für mich alleine und habe dann auch gesehen, das geht überhaupt nicht.
Mhm. Mhm.
Und weil ich sowieso auch mit wenig Geld viel im Naturkostladen kaufe, habe ich das dann einfach so gemacht, weil wenn man auf den Markt geht, das ist inzwischen nicht billiger, als wenn man im Naturkostmarkt, also im, es gibt ja jetzt auch so Märkte, ne?
So große Bio-Märkte, ja, diese, ja, genau, LPGs, ja. Mhm.
Ja, da kann ich mir 3 Möhren kaufen und da kann ich die Zucchini so klein nehmen, wie ich die für mich alleine brauche. Und dann geht das wunderbar, da braucht man nichts wegschmeißen.
Dann müssen Sie nicht die großen Kilopackungen,
nee,
großen Kohl kaufen.
Und das wird in keiner Weise teurer, im Gegenteil, ne? Weil man braucht nur kaufen, was man braucht.
Ja, allein das spart natürlich Geld, wenn man am Ende.
Und wenn man selber kocht und selber isst, dann weiß man auch, was man braucht.
Mhm.
Und also ich finde, das geht ganz einfach und dann hat man nichts zum Wegschmeißen. Das Einzige, was passiert, habe wahrscheinlich jedem, dass im Sommer, wenn sehr feucht warmes Wetter ist, dann kann das schon mal passieren, ne?
Das, was irgendwie gammelig wird,
ja, das,
weil die Luftfeuchtigkeit.
Ja, das kann aber überall passieren, egal ob im Laden oder zu Hause oder wo auch immer. Ja, und dann einmal im Monat alles durchgucken, auch die Kekse oder was auch immer. Was ist für ein Datum drauf? Ist es abgelaufen? Muss es aufgegessen werden oder verschenkt werden, wenn ich es nicht essen will?
Mhm. Und das machen Sie dann auch?
Das mache ich dann auch, ja.
Und haben Sie da manchmal ein komisches Gefühl dabei? Das ist ja oft so, dass man denkt, ach, soll ich da jetzt, wie gesagt, ne, meine letzten Tomaten vor dem Urlaub noch den Nachbarn geben? Oder machen Sie das einfach regelmäßig mit Freunden oder Bekannten?
Also ich fahre im Allgemeinen gar nicht in den Urlaub. Ich hatte mir das, wenn man dauernd jemand betreut, kann man immer nicht weg, ne?
Ja.
Insofern, und ich habe auch keinen Kühlschrank, weil ich eine Milchallergie habe, habe ich den dann irgendwann abgeschafft, weil was soll man dann da reintun? Ich esse kein Fleisch und keine Wurst und kein Milchprodukte normalerweise. Wenn ich mir dann mal was kaufe, dann kaufe ich mir das halt für den Tag. Und das geht wunderbar, ne? Man muss halt ein bisschen öfter einkaufen gehen und man kocht selber und dann geht das gut.
Mein Vater hatte auch keinen Kühlschrank. Der hat es dann immer in so einem kühlen Vorraum, in so einem Treppenraum gelagert, die frischen Sachen, die er irgendwie...
Ah, das gibt's ja nicht. Das gibt's hier nicht. Aber in meinem Winter hat man ja auf dem Balkon einen Kühlschrank.
Genau.
Sonst, man kann sich auf alles einrichten, ne? Also man kann einfach lernen damit, wenn ich dann zwischendurch mal Hunger habe, dann gibt's halt Nüsse, die werden so schnell nicht schlecht, ne?
Das stimmt, die halten dann am längsten, bis sie dann so ölig werden. Das ist altes Öl, ist eklig.
Ja, gut,
dann auch.
So alt werden die nicht.
Nee, dann haben sie die vorher schon gegessen. Frau Reinhardt, aber jedenfalls, das ist natürlich richtig, der Hinweis mit dem Markt
halt
ist richtig.
Man muss sich halt wirklich auch ein bisschen tatsächlich drum kümmern, ne? Auch so, ich habe halt meine Kräuter auf dem Balkon, weil was soll ich mit diesen Riesensträußen für mich alleine mit Kräutern? Das wäre ja auch wieder sowas, ne? Dann habe ich sie halt selber draußen im Kasten und dann...
Schneiden sich da
das
ein bisschen
nicht.
Was ab.
Ja.
Frau Reinhardt, ich danke Ihnen für Ihren Anruf.
Ja, bitteschön.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Problem hat sie damit aber auch gleich schon angesprochen, nämlich die Zeit. Sie sagt ja, man muss sich darum kümmern und man muss auf den Markt gehen und die Zeit haben dann wieder wahrscheinlich auch viele nicht. Gisela Nowak jetzt am Telefon. Guten Morgen an Sie, Frau Nowak.
Ja, ich weiß jetzt was ganz, was ich sagen soll, Frau gerade die letzte Rednerin, die hat mir fast alles abgenommen. Ich habe auch 6 Monate ohne Kühlschrank gelebt, weil der mir kaputt ging in der Einbauküche und ich wollte einen, der ein bisschen höher steht, damit man sich nicht immer davor legen muss beim Reinigen. Und das war dann wirklich, und der sollte aber noch energiearm sein und da bin ich auf dem Markt also wirklich rumgelaufen, bis ich dann gedacht habe, jetzt ist Oktober, jetzt überstehst du den Winter bis es wieder warm wird ohne Kühlschrank und wunderbar. Und alle haben gesagt, ja, wie kann man denn ohne Kühlschrank, kam schon gleich fast in eine asoziale Milieu. Ja, wie kann man denn ohne Kühlschrank? Und es ging wunderbar. Eins habe ich gelernt, also noch bewusster einzukaufen. Ich muss auch sagen, ich esse kaum Fleisch, höchstens mal ein Bauernhühnchen im Winter, dass ich mir eine Suppe mache davon, wenn auch nur so viel, wie ich das gleich auch am Wochenende weg esse. Also ich kriege dann immer schon einen Hals, wenn die Aigner wieder anfängt, von den Haushalten. Wir haben nämlich hier in meiner Wohnanlage, wo ich wohne, festgestellt, nachdem da so ein Generationswechsel war, mit den jungen Leuten, auf einmal waren die Mülltonnen so klein. Die waren früher halb leer und bei der Eigentümerversammlung kam er eben da drauf, ich habe das dann mal so ein bisschen vorgetragen, dass die jungen Leute ein anderes Essverhalten haben. Da kommt dann abends oft um 11 der Pizzaservice oder sonst etwas und dann wird das gegessen und dann schmeckt es vielleicht nicht oder es ist zu viel und dann kam das Essen alles in die Tonne und das war bei uns jetzt ein Punkt in der Eigentümerversammlung. Es ist jetzt besser geworden. Wir haben dann auch von der Stadt München so einen Entsorgungsplan, was wo reingehört, aber ich meine, da richtet sich dann auch keiner. Jetzt haben wir dann so 2 Tonnen für Bioabfälle. Jetzt war wieder die Frage, kann man da Pizza reintun? Ja, wo gehört das wieder
hin? Kommt drauf an, also Fertigpizza vielleicht nicht.
Ich habe schon mal vorige Woche angerufen mit den Klamotten, habe dann auch zig Klamotten wieder gefunden. Genau das, was besprochen wurde, designed by, aber eine deutsche Firma, aber nicht, wo es hergestellt worden ist. Also es ist in den letzten Jahren, ich bin wirklich ein Verbraucher, der sehr sparsam und umsichtig mit den Sachen umgeht, aber es fällt auch mir sehr schwer. Ich bin gestern Morgen nicht auf meinen Wochenmarkt gekommen, wo ich einfach hier von den umliegenden Bauern in München, Erding und so, da habe ich so meine Bauern, die ihr Zeug da samstags verkaufen, nicht hingekommen wegen des Wetters. Und weil ich immer mit dem Fahrrad auch fahre, ich habe auch kein Auto. Und wie gesagt, wenn man in der Stadt wohnt, hat alles vor der Nase, ist das natürlich nicht zu vergleichen. Also wenn man sonst irgendwo draußen wohnt und eine große Familie zu versorgen hat. Auf jeden Fall wollte ich Möhren haben, weil ich heute Kohlrabi gekocht habe mit so einem Gemüseeintopf. Und da wollte ich wie in der Farbe Möhren dazu haben. Und da bin ich in den nächsten Supermarkt hier, Tengelmann, und habe dann 4 Sorten Möhren gefunden aus Israel, aus Spanien, aus Portugal und aus, ich weiß nicht, Gott, noch ein EU-Land.
Spanien vielleicht?
Ich weiß es nicht mehr. Keine deutschen Möhren, alles in 1-Kilo-Packung. Ich habe mich dann für die von Israel entschieden, weil es Bio war. Aber die sind so unverschämt teuer. Und da hat ein junger Mann gesucht, der hat einen ganzen Wagen voller Gemüse, hat er gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr mit. Ich arbeite jeden Tag am Bau 12 Stunden. Ich habe mir jetzt außerhalb von München, meine Frau arbeitet nicht, wir erlauben uns, unsere Kinder die ersten Jahre selber zu erziehen. Wir haben uns jetzt einen Schrebergarten gemietet in Ismaning. Das ist im Norden von München. Ich kenne das also schon ein Stück. Ich sage, ja, wie kommt man denn dahin? Ja, einmal in der Woche. Ich habe gesagt, da machen Sie mal Ihre Erfahrung mit Schnecken und so was alles. Ja, wir hatten zu Hause auch einen Garten. Aber ich merke zunehmend, die Leute, die Kinder haben, das Gemüse ist so schrecklich teuer geworden. Also für 1 Kilo Möhren aus Israel habe ich 1,95 bezahlt. Und wenn ich bei meinem Bauernmarkt gehe, dann nehme ich mir, die hat noch so eine altmodische Waage, kennen Sie?
So Wiegeschalen. Wo man so Gegengewichte reintun muss.
Ungefähr 5-6 Stück. Ja. Und im Grunde genommen ist das billiger, und ich kann aussuchen und ich habe eine gute Ware und habe auch das Gefühl, ich unterstütze hier die regionalen Bauern. Aber wie gesagt, gestern hat es nicht geklappt und jetzt passt das Thema, weil ich mich wirklich gestern geärgert habe um diese blöden Möhren.
Ja.
Die und jetzt aber dann auch wieder Erfahrung. Ich stelle auch fest, es gibt viele junge Leute, die sich ungesund ernähren, aber es gibt genauso viel, die auch sehr gesund leben und auch kochen und auch überall schauen jetzt, wo kommt das Zeug hin? Und da haben wir wirklich gesagt, jetzt haben wir die Auswahl, 4 Sorten Möhren in Plastiktüten und keine deutsche Möhre. Das ist doch wirklich kein exotisches Gemüse.
Das stimmt, Möhren, die sollte man doch auch von hier bekommen. Also nochmal der Aufruf, zum Markt zu gehen. Völlig klar, da kriegt man die Größen, die man haben will und muss am Ende wenigstens nichts wegwerfen und es spart unglaublich viel Geld. Frau Nowak, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf, aber es kostet eben auch Zeit. Steffi Herz, schönen guten Morgen an Sie.
Schönen guten Morgen.
Wie viel Zeit haben Sie denn so zum Einkaufen?
Ich habe eigentlich relativ wenig Zeit, aber ich brauche dann doch immer wieder lange. zum Einkaufen, weil ich doch mir sehr viel durchlese und so weiter und so fort, ja. Mhm. Also ich gehe öfter in den Biomarkt auch einkaufen, koche selber auch, bin sehr interessiert an so vielen Lebensmitteln, die es weltweit oder was ich überhaupt deutschlandweit gibt, und muss immer wieder feststellen, es gibt so viele Lebensmittel, die es früher schon gab, aber die vielleicht einfach in Vergessenheit geraten sind, wie zum Beispiel Buchweizen und solche Sachen. Mhm. Also viele meiner Bekannten und so weiter, die kennen das gar nicht, ja, dass man damit auch leckere Gerichte zaubern kann. Und ich glaube, auch darin liegt so ein bisschen das Grundproblem. Wir kriegen alles so vorgefertigt geliefert. Wir haben ein Hyperangebot, wenn wir in den Supermarkt gehen. Es schreit uns alles regelrecht an, es ist alles super bunt. Und zum Schluss geht man mit viel mehr Tüten aus dem Markt, als man eigentlich bräuchte. Und es ist auch überhaupt nicht spannend, man ist eigentlich überfordert. Und deswegen, also ich persönlich gehe wirklich gerne in den Biomarkt, weil es viel weniger an Angebot ist, aber einfach und interessanter auch, ja.
Ja, und die einzelnen Sachen kann man da auch einzeln kaufen. Also ich meine, man muss jetzt nicht ein Kilo Möhren kaufen, oder? Plastik
genau,
abgepackt.
Genau, man kann sie einzeln kaufen, genau.
Sie ja, sagen,
oder
sie,
eben halt auf dem Markt.
Sie sagen, Sie lesen da viel dann über diese Lebensmittel. Auch gucken Sie denn auch immer wirklich, woher es kommt, um zu gucken, dass es nicht eben, ja, Möhren aus Israel sind, sondern vielleicht eben aus der Region Lebensmittel. Achten Sie auf sowas?
Gucke schon, ja. Es gibt natürlich, sag ich mal, wenn so abgepackte Sachen dabei sind, da kann man das, glaube ich, schlecht vollziehen. Und da bin ich auch sehr skeptisch, wenn dann draufsteht, das kommt jetzt irgendwie aus Deutschland, dann gehe ich mal davon aus, dass es vielleicht mal hier irgendwie verpackt wurde.
Ja, ja, das ist so.
Aber,
die, ja.
Oder hier abgemischt wurde, aber die Ursprungslebensmittel vielleicht doch woanders herkommen. So. Und mein einziges Vertrauen liegt dann entweder noch bei den Händlern auf dem Markt oder eben im echten Biomarkt. Also nicht jetzt die Biotheke im Supermarkt, also darauf vertraue ich überhaupt nicht, sondern eher dann halt die Kleinunternehmen. Und was ich eigentlich auch ganz gut finde, ist, dass man zum Beispiel solchen Genossenschaften beitreten kann. Also wenn man selber keine Möglichkeit hat, sich was anzubauen, dann kann man zumindest sagen, okay, das ist jetzt hier ein Bauer meines Vertrauens.
Mit Genossenschaften,
genau,
also wo man dann so Lebensmittelkörbe geliefert bekommt.
Genau, die finanzieren sich so ein bisschen daraus, dass man so wie so eine Art Mitgliedsbeitrag zahlt.
Mhm.
Also muss man nicht, kann man im Regelfall. Man ist Genossenschaftsmitglied und kann dort, glaube ich, vergünstigt einkaufen. Oder halt, man lässt sich die Sachen liefern von dieser Genossenschaft, muss aber deswegen kein Mitglied sein.
Ja, genau. Und da kann man dann so monatliche Gemüsekörbe oder sowas bestellen.
Ja,
und
weil das ist mit Sicherheit auch total schwer für die ganzen Bauern, hier zu überleben und gescheit auf den grünen Zweig zu kommen. Und ich hätte jetzt vielleicht nochmal ein ziemlich krasses Beispiel, also gerade was Fleisch betrifft, das ist ja wirklich eine katastrophale Vermarktung, die da betrieben wird. Und zwar eine Cousine, die hat vor einigen Jahren mal ein Schwein geschenkt bekommen, die haben sich ein Haus gebaut und da kam irgendjemand auf die Idee und hatte denen so ein kleines Ferkel geschenkt.
Mhm.
Und dann haben die, das war zwar alles ganz gut und lustig, aber irgendwann wurde das natürlich groß. Und dann haben die das also untergestellt bei Freunden auf dem Hof, haben das auch versorgt und gefüttert und so weiter. Und jedenfalls kam das halt so weit, dass es dann zum Schlachten sollte. Und haben das dann dem Händler gegeben und die hatten damals gerade mal 100 Euro für dieses Schwein bekommen.
Mhm.
Und das steht einfach in keiner Relation zu dem ganzen Aufwand, den man betreibt, das, was man alles investiert. Und das wiederum bedeutet ja eigentlich, dass ich ja erstmal zusehen muss, dass ich meine Tiere auch mit billig Zeug füttern muss. Ja.
Ja, genau. Das ist ja ein Problem, was immer wieder regelmäßig hochkommt, besprochen und beschrieben wird, wenn es dann wieder so einen Ekelskandal gibt und wieder das Billigfleisch mit irgendwas verpanscht worden ist. Frau Herz, ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für Ihren Anruf. Ja?
Danke auch und schöne Sendung wieder mal.
Danke. Gute Nacht. Sarah Henkel jetzt am Telefon in Freiburg. Guten Morgen an Sie, Frau Henkel.
Guten Morgen, Frau von Pepper.
Hallo.
ja, ich bin in Freiburg in einer Gartenkooperative.
Mhm.
Und eines unserer wichtigsten Ziele ist, dass die Menschen, die Mitglieder, die ja die meisten in der Stadt sind, wieder eine Wertschätzung für das Gemüse bekommen oder für die Lebensmittel. Ne?
Mhm.
Das, ich verstehe absolut, ich bin Landwirtin, gelernte Landwirtin,
ja.
Und ich habe sehr viel mitgekriegt von der Nahrungsmittelproduktion und so. Und ich denke manchmal, das, was man kauft, vor allem in den Läden, auch wenn Bio draufsteht, das ist ja eh Betrug, das ist einfach wie Karton, das hat keine Energie mehr, diese Nahrungsmittel. Und die sind auch so billig und dann ist das wie wenn man ein Blatt Papier wegschmeißt, das ist doch einfach nichts wert, das ist doch irgendwie ganz klar. Ne? Und wenn aber die Menschen wieder einen Bezug dazu bekommen, in unserer Kooperative ist das so, dass die Leute mitarbeiten, wir sind ein Verein, wir zahlen Geld ein und arbeiten mit und verteilen dann das Gemüse. Da wird also gar nichts verkauft. Und dann lernen die das erstmal wieder kennen. Die stellen sich natürlich am Anfang entsetzlich schräg an und verursachen auch manchen Schaden. Aber wir haben dann Gärtner dabei, die das anleiten und wir müssen das gut organisieren. Es ist wirklich... Es macht dann auch Spaß, aber man sieht auch immer wieder, aha, wir haben keine Ahnung mehr, wir sind ganz weit weg davon.
Ja. Ja. Und wie groß ist denn das Interesse? Wie viele Leute melden sich da bei Ihnen, um damit zu machen?
Am Anfang waren Wahnsinnsrand drauf, da hatten wir dann eine Warteliste. Wir haben insgesamt 9 Hektar und wir sind jetzt versorgen. Also es gibt circa 250 Mitgliedschaften und da werden so ungefähr 350 Leute davon versorgt. Und da waren richtiger Rand drauf und jetzt sind viele ausgestiegen, weil sie gemerkt haben, ah ja, das ist nicht einfach nur eine Gemüsekiste, das ist ein Projekt.
Ja.
Und das ist Arbeit. Sehr, sehr umfangreich. Und es ist ja auch ein Stück weit eine politische Sache, wenn man weiß, was mit dem Saatgut passiert. Es wird sehr nur ganz nachhaltig gearbeitet bei uns. Das ist eine ganz extensive Landwirtschaft. Die fordert mehr Geld, die fordert mehr Mitarbeit und mehr Engagement. Das Ganze muss organisiert sein, die Verteilung, die Kommunikation und alles. Das ist ein richtig großes Projekt.
Ja, klingt arbeitsaufwendig. Aber vielleicht, ja, auch wenn die Leute aussteigen, bleibt doch immerhin sozusagen diese Erkenntnis, wie viel Arbeit das Herstellen von Lebensmitteln ist und dass man es vielleicht auch trotzdem nicht mehr wegwirft in Zukunft, ne?
Das hoffe ich ganz arg, dass bei denen, die jetzt einfach ausgestiegen sind und gesagt haben, ach nee, ich kaufe doch lieber meine Portion so, wie ich es brauche oder Tomaten im Winter oder so, dass die trotzdem, dass da trotzdem das ein bisschen was bewirkt hat. Ne? Aber die dabei bleiben, die kriegen auch mit der Zeit einfach mit, was alles passiert in der Lebensmittelindustrie. Dass wir jetzt zum Beispiel bald nicht mal mehr privat irgendwelche Samen aussäen dürfen und unserem Nachbarn geben, wenn das nicht ein Saatgut ist, das patentiert ist von einem von so einem Saatgutkonzern und dann auch dementsprechend bezahlt. Ne?
Ja.
Da hört man ja gar nichts davon und das lassen wir alles mit uns machen und wundern uns nachher, wenn so viel schräg läuft mit den Lebensmitteln.
Frau Henkel, schönes Projekt. Ich wünsche Ihnen da weiter ganz viel Energie für. Ja,
ja, danke.
Danke, tschüss, gute Nacht. Tschüss. Andreas Salam ist jetzt am Telefon. Herr Salam, schönen guten Morgen.
Moin, Frau von Berger. Moin an alle.
Hallo. Sie produzieren auch selber.
Ich nicht.
Nee.
Aber ich lebe in einer Gemeinschaft, in einer Lebensgemeinschaft, wo selbst produziert wird und wo die 40 Menschen, die hier ungefähr leben, auch gemeinsam das Essen zubereiten, beziehungsweise immer 2-3 Freiwillige bereiten es für alle 40 zu, was natürlich auch schon mal den großen Vorteil hat, dass nicht 40 Mal oder 20 Mal ein Herd angeschmissen wird, nicht 20 Mal eingekauft wird, nicht 20 Mal entmüllt wird und die Abfälle alle in einen Kreislauf gehen über Biotonne und auf dem Kompost und dann wieder zum Düngen benutzt werden.
Aber für 40 Leute kochen, das muss man auch können.
Das ist alles eine Gewohnheitsfrage. Ich meine, ich mache es auch öfters mal mit und letztendlich ist das nur einfach ein Hochrechnen, ob Sie es nun mal für 3 machen oder für 40 dann.
Sie machen es manchmal mit, also es geht immer so reihum oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist freiwillig, wer will. Hier ist überhaupt auch alles freiwillig und das ist eins der schönen Dinge. Es gibt ja weder eine Hierarchie noch gibt es eine Glaubensrichtung, noch eine Religion, sondern alles beruht auf Eigenverantwortlichkeit. Und dabei ist mir der Satz auch ganz wichtig, um das mal gleich mal einzuflechten, du bist, was du isst. Und letztendlich haben wir ganz viel damit zu tun, wie wir auf allen Ebenen rangehen. Und sobald Sie schon alleine sagen, wir haben keine Zeit, dann fängt es doch schon an. Zeit ist sowas von relativ und jeder Mensch hat so viel Zeit, wie er haben will. Mhm. Ich meine, auch in der Hinsicht haben wir alle eine Selbstbestimmtheit. Ich war früher auch da, dass ich dachte, ich müsste die Welt revolutionieren und tausend Dinge dafür tun und habe mich völlig überfordert und gar nicht mehr gespürt. Und ich merke mittlerweile, wenn ich mir die Zeit nehme und es mir gut geht, dann strahlt es. Und das Thema hat auch was ganz anderes aus und ich muss dann meine Energie nicht auf all diesen Wahnsinn, der von irgendwelchen Geldmafias hier betrieben wird, ausrichten.
Sie leben da mit 40 Leuten zusammen. Ist das, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das irgendwie auf dem Land oder sind das Wohnungen und wie ist das organisiert?
Ja, ich meine, gucken Sie es einfach mal an unter ltgj.de, Lebenstraumgemeinschaft, janishausen.de, also ltgj. Kann man das alles finden. Es wird von MDR hier gerade über anderthalb Jahre ich glaube, drei- oder vierteilige Reportage gemacht. Es gibt mittlerweile sehr viele Lebensgemeinschaften, immer mehr, weil für meine Begriffe Städte und dieses Eingepferchtsein ohnehin einfach nur Relikte einer vergangenen Zeit sind und das Einkaufsverhalten ist ähnlich, nur dass es viele noch nicht gemerkt haben. Relikte einer Zeit, wo wir die ganze Trennung durch industrielle Revolution, durch Fließbänder und so weiter hatten, wo wir eben halt meinten, wir müssten woanders arbeiten, als wir leben. Mhm. Und das ist einfach sowas von krank, weil wir einfach das Ganze nicht mehr mitkriegen. Ich fand das Beispiel der Vorrednerin gerade, oder der ganzen Vorrednerin eigentlich unglaublich schön. Mhm. Da gibt es so viele schöne Ansätze, aber ich würde uns allen wirklich anraten mögen, erstmal bei sich selbst anzufangen, weil wenn wir mal selbst schauen, was wir alles tun, was wir eigentlich gar nicht wollen, dann kommen wir schon zu ganz anderen Erkenntnissen und das verändert ganz viel.
Verändert das Leben, dann das Einkaufen und das Kochen. Herr Salam, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. ltgj.de für alle, die sich dafür interessieren, da nochmal nachzugucken. Günter Strecker ist noch am Telefon. Herr Strecker, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe Ihren die Beiträge alle mit Interesse gehört, viel gelernt dabei. Ich mache es auch ganz kurz. So viel Zeit haben Sie ja nicht.
Ja, ja, doch.
Und nein, mir geht es darum, dass ich darüber nachgedacht habe, dass wir eigentlich als Konsumenten gar keine Wahl haben, weniger zu kaufen. Das ist ja schon ein paar Mal irgendwie angeklungen. Mhm. Aber wenn ich sag mal, wir sind nur noch zwei Mann, wenn ich hingehe und einkaufe, also ich kann nur noch einkaufen. Meiner Frau kann sich nicht mehr so gut bewegen. Mhm. Und dann, wenn ich dann so überlege, dass, wenn ich einkaufen gehe und sehe dann das Brot, das war ja die Hälfte, würde genügen. Mhm. Beim Bäcker hat man mal vor einer Zeit, vor einem halben Jahr, auch bei der Großhandelskette angeboten, also ein paar Scheiben. Ne? Mhm. Da ging es ja. Aber jetzt haben sie gesagt, ja, so ein Pfund Brot müsste schon sein. Das ist mir zu viel, also das wird mir schimmelig und so. Ja. Da will ich ja auch nicht die ganze Woche Brot essen und so. Was soll's? Alte Leute essen auch nicht mehr zu viel. Na gut, also ich sehe dann immer, dass der Handel und ja auch die Nahrungsmittelhersteller, sag ich mal einfach so, nicht daran denken, dass sich ja auch die älteren Leute mit weniger Butter auskommen. Der Viertelfund wäre ganz schön, ne?
Ja.
Wenn das mal geben würde und ist ja nicht. Und ich finde, also wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, dann überlege ich mir mal, könnte es irgendwo anders einkaufen, es geht nicht. Obwohl wir, ich sag mal, die Möglichkeit hätten rauszufahren, aber wenn wir Auto rausfahren, um wenig Lebensmittel einzukaufen, ist ja auch nicht richtig. Und wenn ich mir die hinstaple, sagen wir mal, und gucke dauernd auf Verfallsdatum. Das ist für uns Ältere auch nicht mehr das Richtige. Also wir mögen ja auch gerne mal ein bisschen frisch essen und ich koche gerne. Mhm. Aber dann muss ich nicht von alten Lebensmitteln frisches Essen kochen, das geht nicht.
Mhm.
Also ja, und da tun die Anbieter nicht das Richtige. Sie müssen kleinere Verpackungen irgendwie anbieten und auch, sagen wir mal, die Bäcker müssten, auch die größeren Bäcker, müssten dazu übergehen, dass sie auch, ich sag kann man ein bisschen die kleineren Packungen anbieten.
Zumal es ja auch immer mehr kleinere oder Einpersonenhaushalte gibt. Also auch Sie sagen, die Packungsgrößen, das wäre so ein wichtiges Moment. Herr Strecker, Sie haben recht, jetzt haben wir wirklich gar keine Zeit mehr. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Wir haben geredet über Lebensmittel im Müll und die Frage, warum wir so viel wegwerfen. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich für Ihre Anrufe. Mein Name ist Monika van Weber und wenn Sie mögen, morgen reden wir wieder. Tschüss.